Heute werden wir eine neue Serie anfangen. Ich habe das nicht abgesprochen, aber ich habe es so auf dem Herzen gehabt. Ich habe so ein bisschen nachgeguckt und habe festgestellt, wir haben schon länger nicht mehr über dieses Thema gepredigt. In der Tat ist es über 10 Jahre her. Es ist auch kein wirklich wichtiger Text, es geht ums Vaterunser. Ja. Genau, das Vaterunser ist so ein Text, der auf der einen Seite schon sehr zentral ist, auf der anderen Seite für uns jetzt, die wir eher so aus einer freikirchlichen Tradition kommen, irgendwie nicht so wirklich in unseren Gottesdiensten präsent ist. Ich werde nachher ein bisschen was dazu sagen, aber ich habe mir gedacht, wir werden das jetzt einfach so machen, dass wir den Predigttext für heute Morgen gemeinsam miteinander sprechen. Und ich bitte euch dazu aufzustehen und lasst uns nochmal beten. Und wer es nicht auswendig kann, für den erscheint es gleich hinter mir an der Wand. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dürft euch wieder setzen. Bevor wir uns mit dem Text selber beschäftigen, und heute werden wir uns nur mit dem ersten Teil beschäftigen, unser Vater, möchte ich uns eine Frage stellen. Warum eigentlich das Vaterunser? Warum ist es so wichtig oder ist es so wichtig oder müssen wir so beten? Jesus leitet diesen Vers oder dieses Gebet eigentlich ein, wenn du das in deiner Bibel nachlässt, mit den Worten, darum sollt ihr so beten. Und es gibt Leute, die das tatsächlich so verstanden haben, dass man nicht anders beten darf. Ich habe jemanden mal kennengelernt. Wir haben uns immer mal wieder getroffen zum Beten und zum Bibellesen. Und der hat immer nur das Vaterunser gebetet. Weil er auf dem Standpunkt stand, Jesus hat gesagt, so sollt ihr beten, also bete ich so und nicht anders. Wenn wir uns diesen Text anschauen, dann stellen wir fest, und ich empfehle das immer wieder, lest euch den Zusammenhang des Textes durch. Und in dem Fall ist es auch so. Wenn du diesen Abschnitt liest, dann geht dem was voraus. Jesus sagt, ihr sollt nicht viel plappern wie die Heiden. Manche Leute meinen, wenn sie besonders viele Worte machen, dann werden sie bei Gott erhört. Und vielleicht ist es für uns auch mal ganz gut, uns das mal wieder so in Erinnerung zu rufen. Stellt euch mal vor, ihr kommt nach diesem Gottesdienst zu den Leuten, die dieses rote Bändchen tragen und ihr sagt, bet mit mir. Und dann fragen die vielleicht, ja, was ist dein Anliegen? Und dann sagst du, ja, ich bräuchte eine neue Arbeitsstelle und ich würde dich einfach bitten, für mich zu beten, dass ich die richtige finde. Und dann betet er und sagt, Herr, schenk dem Fritz die richtige neue Arbeitsstelle. Amen. Und dann würdest du sagen, oh, jetzt fühle ich mich aber nicht gewertschätzt. Jetzt hat er aber nicht wirklich lange gebetet und er hat irgendwie auch nicht. Also ihr versteht, in welche Richtung das geht. So, man könnte sich jetzt halt denken, boah, das ist aber ein Bruder oder eine Schwester, die hat so viel Glauben, die denkt sich, da muss ich gar nicht viel Worte machen, weil ich weiß, meine Gebete kommen bei Gott an und die werden erhört. So, in die Richtung geht es, was Jesus sagt. Er sagt, ihr müsst nicht viele Worte machen, ihr müsst Gott nicht überreden. Wir werden da auch heute Morgen noch drauf kommen. Es gibt eine Parallelstelle im Lukas-Evangelium, wo Jesus auch das Vaterunser seinen Jüngern weitergibt. Und da wird die Geschichte eingeleitet, indem die Jünger zu Jesus kommen und zu ihm sagen, Herr, lehre uns beten. Wie sollen wir denn beten? Und jetzt sagst du vielleicht, aha, also sollen wir doch so beten. Jesus wurde gefragt, wie sollen wir denn beten? Dann sagt Jesus, so soll das machen. Aber wenn du das anguckst, dann stellst du fest, erstens, die Jünger haben nicht so gebetet. Es werden mehrere Gebete in der Bibel uns vorgestellt und da steht nicht das Vaterunser, sondern da haben die vollkommen frei gebetet, haben ihre Anliegen formuliert. Und deswegen ist für mich eigentlich relativ klar, dass es nicht darum geht, dass wir genau so beten müssen, sondern dass es darum geht, dass Jesus uns hier ein Modell zeigt oder Prinzipien zeigt, die wir bei unserem Gebet berücksichtigen sollten. Und lass mich eins sagen, und das ist uns ganz, ganz wichtig. Beim Glauben, da geht es nicht so sehr um Ritus, sondern es geht um Beziehung. Es geht nicht darum, dass wir die richtigen Formen haben, dass wir die richtigen Worte benutzen. Es geht nicht darum, dass wir die richtige Körperhaltung haben, obwohl das alles helfen kann. Also zum Beispiel die Körperhaltung. Ob du nun sitzt oder stehst, ist letztendlich nicht wirklich entscheidend, aber es kann dir helfen. Dadurch, warum stehen wir zum Gebet auf? Manche Leute beten auf dem stillen Örtchen. Ist es jetzt unheilig im Sitzen und dann auch noch? Und es geht nicht darum, wo wir beten oder wie wir beten, in welcher Haltung wir das tun, aber es kann unserer Seele helfen, wenn wir gerade so irgendwie im Chill-Modus sind und plötzlich heißt es, lass uns aufstehen zum Gebet. Dann merkst du, okay, jetzt. Oder beim Lobpreis die Hände zu heben oder sich hinzuknien. Manche können das körperlich nicht oder trauen es sich das vielleicht auch nicht. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr durch all das drumherum euch helft, im Gebet eine richtige Haltung vor Gott zu finden. Aber, und das ist das Entscheidende, Gott ist nicht so sehr wichtig, was du äußerlich tust, ob du die Hände hebst, ob du klatschst oder sonst irgendwas. Gott ist wichtig, ob du eine Beziehung zu ihm hast. Gott ist wichtig, ob dein Herz bei der Sache ist. Und wenn du zum Beispiel die Psalmen liest oder die anderen Gebete, die du so in der Bibel findest, dann stellst du fest, die Leute haben ihr Herz bei Gott ausgeschüttet. Die haben Gott einfach das gesagt, was sie auf dem Herzen hatten und das, was ihnen wichtig war. Und sie sind zu Gott gegangen und haben einfach so geredet, wie ihnen der Schnabel gewachsen war. Manchmal vielleicht auch ein bisschen formeller. Manche haben dann dabei noch gedichtet und so. Das ist alles gut. Aber wir sehen, es kommt nicht so sehr auf die Form an, sondern es kommt darauf an, dass wir eine Beziehung zu unserem Vater im Himmel aufbauen. Es geht auch nicht um besondere vorformulierte Worte. Wenn du Schwierigkeiten hast zu beten, dann kann dir ein vorformuliertes Gebet helfen. Du sagst, ich bin so aufgewühlt, mir weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht, dann kann dir das helfen, ein Gebet zu sprechen, was vorformuliert ist, wenn du dich gar nicht mehr konzentrieren kannst. Alternativ dazu kannst du den Heiligen Geist für dich beten lassen. Du kannst einfach in neuen Sprachen beten. Und wenn du die Gabe noch nicht hast, dann geh nachher nach hinten, red mit jemand oder bitt Gott einfach darum. So hat es jedenfalls bei mir funktioniert. So, das sind einfach so Hilfen, die uns helfen können, wenn das Normale in Anführungszeichen nicht mehr geht. Und ansonsten sag Gott einfach, was du auf dem Herzen hast. Wenn du unzufrieden bist, wenn du Zweifel hast, wenn du irgendwie angefressen bist, weil Dinge nicht so funktioniert haben, lies mal, was David Gott an den Kopf geworfen hat. Du darfst bei Gott ehrlich sein. Und jetzt komme ich auf einen ganz interessanten Punkt. Kann man beim Beten was falsch machen? Kann man falsch beten? Und ich muss dir sagen, ich habe da vielleicht einen ganz unkonventionellen Ansatz. Also erstmal möchte ich dir die Frage stellen, kannst du im Gespräch mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, kannst du da was falsch machen? Natürlich kannst du was falsch machen. Wenn es bei uns Eheseminare oder sonst irgendwas gibt, da geht es immer ums Thema Kommunikation. Und da geht es darum, dass wir den anderen nicht mit unseren Worten verletzen. Kann man Gott verletzen? Natürlich kann man Gott verletzen. Paulus sagt mal, betrübt nicht den Heiligen Geist. So, natürlich hat Gott Gefühle. Und natürlich kannst du Dinge sagen, die Gott wehtun. Aber weißt du was? Ich glaube, dass Gott lieber ist, dass du ihm mit deinen Worten wehtust, als dass du irgendein frommes Theater spielst. Also nochmal, natürlich kannst du beim Gebet was falsch machen. Eine zweite Sache, die du beim Gespräch falsch machen kannst, ist, dass du dich so ausdrückst, dass dich dein Gegenüber nicht versteht. Manche Menschen, die sprechen Mann und manche Menschen sprechen Frau. Ist euch vielleicht schon aufgefallen. Die übergeordnete Sprache heißt Deutsch oder Englisch, wie auch immer. Aber die Dialekte, die sind durchaus sehr unterschiedlich. Und es ist eine Kunst, das im Laufe der Zeit rauszukriegen, was das bedeuten soll. Vielleicht spricht dein Vater, deine Mutter, deine Ehepartner, sprechen deine Kinder nochmal einen ganz anderen Dialekt, auf den du dich irgendwie einstellen musst. Und da meine ich jetzt nicht das besondere Deutsch-Englisch, was unsere Enkel sprechen, sondern da geht es einfach um, Worte haben manchmal andere Bedeutungen, als wir das meinen. Und da habe ich eine gute Nachricht für dich. Ist vollkommen egal, was du sagst. Du kannst sagen, Herr, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und Gott wird dich richtig verstehen. Und er wird wissen, dass das so nicht gemeint war. Oder umgekehrt. Du sagst, Herr, ich bin am Ende mit meinem Glauben. Und Gott sagt, ja, ich weiß, du bist jetzt frustriert, aber ich weiß, was tief in dir vorgeht. Und das finde ich so entspannend. Manche denken vielleicht, boah, das ist aber schlecht, jetzt kann ich Gott kein Theater vorspielen, weil Gott hört nicht unbedingt meine Worte, sondern er guckt in mein Herz und er weiß, was ich eigentlich sagen will oder müsste. Das ist vielleicht für manchen auch frustrierend, aber ich finde es total entspannend, weil bei Gott, da brauche ich kein Theater. Letztendlich muss ich mir noch nicht mal überlegen, wie ich es formuliere, weil es heißt mal in der Bibel, dass bevor wir irgendwas aussprechen, da weiß Gott schon, was in unserem Herzen ist. Und ich finde es so cool, ich finde es so entspannend zu wissen, ich muss manchmal vielleicht auch gar keine Worte machen, weil Gott weiß. Und trotzdem ist es gut, Worte zu machen, auch für mich selber. Aber ich möchte jetzt nicht zu sehr an dem Thema Gebet an sich dranbleiben, sondern wir wollen ja eigentlich zum Vater unser kommen. Und deswegen fangen wir jetzt an mit diesem Vater unser oder unser Vater. Dass Gott unser Vater ist, das ist nicht erst durch Jesus offenbart worden. Also sowas findest du im Alten Testament auch immer wieder. Zugegebenermaßen nicht so häufig wie im Neuen Testament. Die Betonung ist im Neuen Testament sehr viel stärker auf diese Vaterbeziehung. Aber dass Jesus, wenn er gefragt wird, wie sollen wir denn beten? Oder wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, so sollt ihr beten, dann heißt es für uns schon, aha, wenn Jesus eben nicht betet, allmächtiger Gott, der du Himmel und Erde gemacht hast, sondern dass er anfängt, unser oder mein Vater. Damit macht er ein Statement. Damit zeigt er uns, dass unser Gebet eben nicht nur an irgendeine unpersönliche Gottheit gerichtet ist. Er richtet damit unseren Blick auf bestimmte Eigenschaften, auf bestimmte Rollen, auf bestimmte Wesenszüge, die Gott hat. Und an der Stelle muss ich jetzt auch noch was sagen. Dieses Bild, was uns Jesus da vor Augen stellt, nämlich meines Vaters, das ist grundsätzlich positiv gemeint. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die, wenn es um das Thema Vater geht, kein positives Bild haben. Die vielleicht einen schlechten Vater hatten oder dass in eurer Kindheit irgendwelche Dinge passiert sind, wo du sagst, das war nicht so gut und das hängt mir irgendwie nach. Und wenn ich das Wort Vater höre, dann krampft sich in mir alles zusammen. Wenn du in dieser Lage bist, dann bitte ich dich einfach, wenn du hörst, Gott ist dein Vater, nicht an deinen persönlichen Vater zu denken, sondern dass du dir vorstellst, wie du dir deinen Vater gewünscht hättest. Das Positivste, was du dir vorstellen kannst an deinem Vater, was hätte sein können, dass du dich daran ausrichtest und daran denkst. Und ich möchte uns so ein paar Punkte jetzt nennen, die für mich mit diesem Wort Vater zusammenhängen und die wir, also es hängt nicht nur für mich zusammen, sondern wir finden das durchaus auch in der Bibel, wo Gott sich als Vater vorstellt oder wo bestimmte Konzepte vorgestellt werden, die mit dieser Vaterschaft oder mit der Kindschaft jeweils zu tun haben. Und das erste hat mit der Herkunft zu tun. Also wenn Gott sagt oder wenn Jesus sagt in diesem Gebet, mein Vater oder unser Vater, dann heißt es unter anderem auch, wir kommen von Gott her, wir stammen von ihm ab. Wenn du Kind deines Vaters bist, dann bist du sein Abkömmling, du bist sein Kind. So, übertragen heißt es für mich, du bist kein Produkt des Zufalls. Auch wenn das deine Eltern vielleicht so empfunden haben und du vielleicht noch nicht mal gewollt warst oder geplant warst, Gott hat dich gemacht und Gott hat dich gewollt. Und das darfst du glauben. Daran darfst du festhalten. Und wenn dich jemand fragt, wer du bist, dann kannst du sagen, ich bin ein Adliger. Ich bin Wolfgang von Gott. Gott hat mich gewollt, Gott hat mich gemacht. Und da findest du, du kannst den 139. Psalm zum Beispiel nehmen, wo davon eben die Rede ist. Oder Berufungen von Propheten, wo es darum geht, dass Gott sie schon im Mutterleib gemacht und berufen hat und so. Ich möchte euch heute eine Stelle vorlesen, wo dieses Wort Vater auch noch mit drin vorkommt. Und das ist Jesaja Kapitel 64, Vers 7. Wo es heißt, und doch bist du Herr, unser Vater. Wir sind der Ton, du bist unser Töpfer und wir sind das Werk deiner Hände. Gott hat uns gemacht. Ich bin nicht durch Zufall auf dieser Welt, sondern ich stamme von Gott her. Zweiter Punkt. Vater hat auch was mit Rangordnung zu tun. Vielleicht habt ihr andere Erziehungskonzepte in euren Familien gehabt oder lebt es aktuell. Vielleicht ist eure Beziehung zu euren Kindern so eine partnerschaftliche, wo jeder die gleichen Rechte hat. Das ist nicht unbedingt das Konzept, was wir in der Bibel finden. Mir geht es jetzt noch nicht mal so sehr, ich möchte heute nicht über Erziehung reden, ob das richtig oder falsch ist. Ich habe da meine Meinung dazu. Wenn dich es interessiert, kannst du mich auch fragen. Aber mir geht es darum, wenn Jesus das Wort Vater gebraucht hat, dann muss man es in dem Zusammenhang verstehen, in dem es damals verstanden worden ist. Und damals war einfach klar, der Vater ist der Chef der Familie. Und du kannst dich nicht einfach über den Willen des Vaters hinwegsetzen. Also du kannst es schon machen, aber das hat halt auch Konsequenzen und das macht man nicht leichtfertig. So. Der Vater war zu Jesu Zeiten und im Alten Testament eine Respektsperson. Und wenn Jesus sagt, mein Vater oder unser Vater, dann hat es eben nicht nur damit zu tun, das ist der, bei dem ich mich auf dem Schoß kuscheln kann, sondern natürlich, das ist auch jemand, vor dem ich Respekt habe. Jemand, der mir was zu sagen hat. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Vater hat auch was mit Erziehung zu tun. Im schlimmsten Fall auch mit Züchtigung. Auch das ist heute vielleicht bei euch in der Familie oder in deiner Vorstellung anders, aber wenn Jesus vom Vater redet und wenn wir im Alten und im Neuen Testament von Vater oder Elternschaft reden, dann heißt es auch, der Vater oder die Mutter, in dem Fall geht es eben um den Vater, der hat auch das Recht, mich zu erziehen, vielleicht mich auch streng zu erziehen. Ich möchte euch dazu eine Bibelstelle vorlesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, also zweiter Teil von Vers 5 bis zum Vers 10 in Auszügen, damit es nicht so lang wird, aber kannst es gerne zu Hause dann auch in der Gänze nachlesen. Nimm es an, mein Sohn, wenn der Herr dich hart anfasst. Verlier nicht den Mut, wenn er dich schlägt. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit Strenge. Und wenn er als seinen Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Unsere leiblichen Väter erzogen uns mit Strafen und wir hatten Respekt vor ihnen. Erst recht sollen wir uns unserem himmlischen Vater unterordnen, damit wir das ewige Leben gewinnen. Unsere leiblichen Väter straften uns eine Zeit lang, wie es ihnen gut schien. Aber Gott handelt an uns zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. So, heute Morgen geht es um Gott als Vater. Man könnte zu diesem Text ganz viel sagen. Manche finden das auch vielleicht befremdlich, dass Gott schlägt oder denken, was ist denn das für eine Erziehung? Wir erziehen doch gewaltfrei und so. Um was es mir geht, ist, dass Gott durchaus Erziehungsmaßnahmen einsetzt. Er erzieht uns. Das heißt, Gott lässt uns nicht einfach laufen, wenn er feststellt, dass da irgendwas in eine falsche Richtung geht, sondern Gott greift ein. Gott erzieht uns. Und das Interessante, was ich in diesem Vers sehe und wo ich euch einfach bitte, das hauptsächlich mitzunehmen, ist, Unsere leiblichen Väter straften uns eine Zeit lang, wie es ihnen gut schien. Also da ist weniger, glaube ich jedenfalls, der Gedanke, dass die das willkürlich gemacht haben, sondern die haben sich überlegt, was ist wohl das Beste für mein Kind? Und so, wie es ihnen gut schien, so wie sie gedacht haben, dass es gut ist, so haben sie das gemacht. So macht es jedenfalls ein guter Vater. Vielleicht hattest du einen Vater, der das vielleicht doch ein bisschen willkürlich gemacht hat, das weiß ich nicht, aber das Konzept, was hier dahinter steckt, ist eben so, die Eltern haben das so gut gemacht, wie sie es eben konnten. Aber Gott handelt an uns zu unserem Besten. Und das ist was, was wir uns wirklich merken sollten. Das, was Gott mit uns vorhat, die Wege, die er für uns hat, die Züchtigungen vielleicht auch oder wie auch immer, das, wo Gott sagt, nee, hier ist eine Grenze, überschreite diese Grenze nicht, das ist zu unserem Besten. Und wir gewinnen damit Anteil an seiner Heiligkeit. Wir werden ihm dadurch ähnlicher. Und das ist eine Frage von Vertrauen. Und ich möchte dich bitten, Gott zu vertrauen. Wenn Gott einen Weg mit dir geht, nicht zu sagen, ah, ich weiß nicht, ob das gut ist, was Gott da von mir will, sondern dieses Vertrauen zu investieren und zu sagen, Gott, ich glaube, dass du das Beste für mich willst und ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, auch wenn ich nicht sehe, warum das gut für mich sein soll. Und du kannst mit Gott ringen und im Gebet sagen, ich bin unzufrieden oder warum kann das nicht anders sein oder wie auch immer. Aber ich bitte dich darum, vertraue ihm und geh seine Wege mit. Ein vierter Punkt, und das hängt für mich auch ganz stark mit Vatersein zu tun, Fürsorge und Geborgenheit. Also diesen Punkt der Fürsorge, den haben meine Frau und ich beide bei unseren Eltern erlebt, dass sie für uns sorgen, dass sie schauen, dass es uns gut geht, dass wir finanziell versorgt sind. Und das ist was Gott auch mit uns tun möchte. Er möchte für uns sorgen, er möchte das, was wir brauchen, uns geben. Jesus sagt mal, ich bin gekommen, damit sie Leben und volles Genüge haben. Leben im Überfluss, wie du das übersetzen willst. Ein Vater, oder das ist mit Teil dieses Bildes, ein Vater sorgt für seine Kinder. Er beschützt uns, er bewahrt uns. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, wie ich jedenfalls eins meiner Kinder mehrfach wirklich gerettet habe. Und das ist was uns geprägt hat, wo wir einfach gemerkt haben, da ist auch in der Beziehung was gewachsen und da halten wir irgendwie daran fest. Und das tut Gott mit uns auch. Er bewahrt uns, er rettet uns, er guckt, dass uns nichts passiert. Und auch dazu möchte ich euch eine Bibelstelle aus dem Alten Testament vorlesen, Psalm 89, Vers 27, da geht es um David. Wenn er betet, wird er mir sagen, du bist mein Vater, mein Gott, mein Fels, der mich schützt, mein starker Helfer. Das ist was Gott tut. Er hilft uns, er schützt uns, er ist unser Fels. Er ist derjenige, der auf unserer Seite steht und der auf uns aufpasst. Fünfter Punkt, Liebe. Ich hoffe, dass du mit dem Vatersein auch Liebe verbindest. Vielleicht verbindest du Liebe eher mit der Mutter, das kann auch sein. Aber unsere Beziehung zum Vater sollte eigentlich von so einer herzlichen Liebe geprägt sein. Und weil ich glaube, dass das auch in unserer Beziehung zu Gott ein ganz zentraler Punkt ist, möchte ich an dem Punkt ein bisschen mehr mich aufhalten. Die erste Bibelstelle, die ich euch dazu mitgebracht habe, ist Römer 8, Vers 15, wo es um den Geist geht, den Gott uns gegeben hat, als wir seine Kinder geworden sind. Und da sagt Paulus Folgendes, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, also einen Geist der Knechtschaft, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Und dieses Wort Abba, was da steht, ist das hebräische Wort, was die Kinder für ihren Papa benutzt haben. Also man könnte das übersetzen, Papa, lieber Vater. Also Paulus übersetzt es sogar selber, setzt es lieber Vater dahinter. Und das ist was, wo wir merken, wenn Jesus hier davon spricht, dass wir mit unserem Vater im Himmel reden sollen, dann schwingt da diese Liebe mit. Diesen Geist, den wir bekommen haben, der in uns ruft, Papa. Und ich weiß nicht, auf welcher Seite du eher vom Pferd fällst, ob du eher sagst, ja, Gott ist mein Papa und das geht schon alles in Ordnung, oder ob du eher sagst, ah, man muss schon Ehrfurcht vor Gott haben und wir müssen gehorsam sein und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, gut ist, wenn wir auf keiner Seite runterfallen, sondern wenn wir so in der Mitte auf diesem Pferd sitzen bleiben und das ganz, ganz ausgewogen reiten. Und was ich uns noch nahe bringen möchte zu dieser Liebe, ist, welche Vorbedingungen es für die Liebe Gottes gibt. Für diejenigen, die jetzt schon fertig sind und sagen, ah, weiß ich schon, ich weiß, welche Vorbedingungen es da gibt, hör noch ganz kurz zu. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 26, was ganz Interessantes. Er sagt, an jenem Tage, also wenn er dann gestorben ist, aufgefahren ist, wenn der Heilige Geist gekommen ist, so, an jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Also, Gott liebt uns. Warum? Weil wir Jesus lieben. Also, wenn du Jesus nicht liebst, dann liebt Gott dich nicht. An dieser Stelle bitte nicht das Video beenden. Es geht noch weiter. So könnte man diese Stelle verstehen, oder? Jesus sagt, naja, wenn du mich liebst, dann liebt dich der Vater auch. Wenn du mich nicht liebst, dann hast du Pech gehabt. Aber jetzt kommt eine ganz interessante Aussage aus dem Römerbrief dazu. Römer 5, Vers 6. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben, aber Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. So, was sagt uns das? Es sagt uns doch, dass Gott uns liebt, obwohl wir ihn noch nicht lieben, oder? Der Sünder, der Gottlose, der liebt Gott nicht. Der führt sein Leben ohne Gott. Und was Paulus hier schreibt, ist, Gott demonstriert seine Liebe zu dir dadurch, dass Jesus für dich gestorben ist, noch bevor du ihn geliebt hast. Noch bevor du bereit warst, das zu tun, was er sagt. Und ich denke, diese beiden Verse sind keine, oder diese beiden Abschnitte sind kein Widerspruch. Guck mal, ich habe mich in meine Frau verliebt. Und dann habe ich ihr das gesagt und habe gesagt, du, ich habe sie geliebt und sie hat mich nicht geliebt. Sie war sehr, sehr zurückhaltend. Im Nachhinein könnte ich jetzt sagen, sie hat mich schon geliebt, sie hat es bloß noch nicht gewusst. Das hat mir in dieser Situation aber nicht wirklich viel geholfen. So, und ich bin einfach dran geblieben und ich habe ihr meine Liebe gezeigt. Hat ja auch was mit dem Vaterbild zu tun, aber das wäre jetzt eine andere Geschichte. So, was dann irgendwann passiert ist, sonst wären wir ja heute nicht verheiratet, dann hat sie irgendwann mal auch diese Liebe zu mir ausgedrückt und diese Liebe erwidert. Wisst ihr, wenn das dabei geblieben wäre, dass ich sie liebe, obwohl sie mich nicht liebt, ich weiß nicht, wie lange ich das durchgehalten hätte. Jetzt kannst du sagen, ja, Gott ist ja viel besser als du und Gott hält das natürlich ewig aus und so. Und ich glaube, da ist auch was dran. Also Gott geht Menschen wirklich gefühlt ewig nach und er klopft immer wieder an. Und bei manchen klopft er vielleicht wirklich bis zum Zeitpunkt ihres Todes. Und ich glaube, dass Gott nicht vorher aufgibt. Aber was wäre das für eine Beziehung? Ich habe vorher gesagt, im Glauben, da geht es nicht so sehr um Ritus, es geht mehr um Beziehung. Was wäre das für eine Beziehung, wenn das immer so bleibt, dass Gott dich liebt und du diese Liebe nicht erwiderst? Das, was Gott möchte und was Jesus hier in dieser Bibelstelle im Johannesevangelium ausdrückt, ist, dass Gott dich liebt und du liebst ihn auch. Und das ist eigentlich das Ziel. Das Ziel ist nicht, du hast Ehrfurcht vor Gott oder du hast Angst vor der Hölle oder was auch immer dich motiviert. Das Ziel, was Gott mit dir hat, ist, dass du seine Liebe erwiderst. Das ist das, was Gott möchte. Und Gott ist liebenswert. An der Stelle könnten pfingstlich begabte Leute auch schon mal Amen sagen, aber ihr müsst nicht. Aber Gott möchte diese liebevolle Beziehung zu uns. Und dann ist auch so, manche Leute, jetzt komme ich wieder auf das mit den Heiden zurück, wo wir Gott irgendwelche Dinge aus dem Kreuz leiern müssen und wo wir Gott davon überzeugen müssen, dass wir das unbedingt jetzt brauchen. Und dann kann man ja auch noch irgendwelche Bibelstellen finden, wo Verheißungen drinstehen, wo man Gott dann aufs Butterbrot schmieren kann. Aber du hast doch versprochen und ich fordere das jetzt ein. Lukas Kapitel 11, Vers 11. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er ihn um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Es gibt eine andere Stelle, wo das mit dem Heiligen Geist nicht steht, wo steht gute Gaben, aber ich finde diese Aussage sehr, sehr schön und sehr wichtig. Also was Jesus damit sagt ist, Gott möchte dir Gutes geben. Und wenn du ihn bittest, dann brauchst du keine Angst haben, dass er dir was Gutes vorenthält oder dass er dir statt dem Guten, um was du bittest, was Falsches gibt. Wir haben zurzeit so ein Gebetsanliegen, wo wir für jemanden beten, der eine neue Arbeitsstelle anfängt. Und jetzt kannst du natürlich da ganz viel drum herum formulieren. Ja, und dass bei der Arbeitsstelle eben das so und so ist. Und das, versteht ihr? Oder du kannst einfach beten, Herr, ich bitte dich jetzt um was Gutes. Wie kurz du das auch immer formulieren willst. Und ich vertraue darauf, dass du nichts Schlechtes geben wirst. Wir müssen uns im Gebet nicht absichern, indem wir sagen, ja, und es könnte ja so sein, und dann mach das bitte so, oder es könnte vielleicht, oder du kannst es schon machen, wenn es dir auf dem Herzen ist. Verstehe mich nicht falsch. Also ich habe vorher gesagt, sag Gott das, was auf deinem Herzen ist. Aber glaub doch, dass Gott was Gutes will. Und glaub doch, dass Gott sich auch schon Gedanken gemacht hat, wie er segnen möchte. Ich habe manchmal so einen Eindruck, also ich weiß, wir sollen konkret beten und so, alles auch richtig, aber manchmal habe ich so einen Eindruck, es schwingt so ein bisschen auch Misstrauen gegenüber Gott mit, wo wir alles ganz genau und ich habe auch schon diesen Satz gehört und womöglich auch schon selber gesagt, man muss schon aufpassen, um was man bittet, nachher tut es Gott auch noch. Aber wisst ihr, was mir dabei eigentlich wieder Entspannung gibt oder Frieden gibt, ist das, was ich vorher gesagt habe, dass Gott ein guter Gott ist, dass Gott gute Pläne hat und dass wir keine Angst haben müssen, jetzt haben wir Gott um irgendwas gebeten und sagt, du wolltest das so, jetzt kriegst halt das Schlechte, um was du gebeten hast. Versteht ihr, das mag vielleicht in einer bestimmten Erziehungssituation auch mal so sein, aber typischerweise, Gott hat gute Pläne mit dir. Und wenn du ihn um was Gutes bittest, dann wirst du nichts Schlechtes bekommen. Und wenn du ihn um den Heiligen Geist bittest, dann wird Gott dir auch nichts Schlechtes geben. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du mit diesem Heiligen Geist auch noch ein bisschen haderst oder Probleme hast oder vielleicht auch nicht weißt, wie ist das und da verliere ich irgendwie dann auch die Kontrolle oder wer weiß, ob diese Prophetie, die ich meine, da empfangen zu haben, ob die richtig ist. Auch da vertraue einfach Gott. Wenn Gott dir eine Gabe gibt, dann ist es eine gute Gabe. Wenn Gott dir die Gabe der Zungenrede gibt, dann brauchst du keine Angst zu haben, dass du da womöglich was Falsches sagst oder so. Wenn du Gott um einen Fisch bittest, wird er dir keine Schlange geben. Wenn du Gott um was Gutes bittest, wird er dir nichts Schlechtes geben. Man könnte jetzt zu diesem Vater und da drumherum noch ganz, ganz viel sagen. Ich möchte es heute nicht tun. Aber was ich uns einfach sagen möchte, ist, Jesus beginnt dieses Gebet ganz gezielt damit, dass er uns sagt, an wen unser Gebet gerichtet ist. Und das ist unser guter Vater. Einer, der gute Gedanken für uns hat. Einer, der einen guten Plan für uns hat. Und ich möchte dich ermutigen, diesem Gott zu vertrauen. Ich möchte dich ermutigen zu sagen, Gott, so geht's mir, das hätte ich gern oder danke für sonst irgendwas. Und dass du einfach diese Beziehung mit ihm lebst und dass wir darauf vertrauen, dass Gott das alles richtig macht. Ich möchte zum Schluss noch beten mit uns. Ich danke dir, dass dieses Gebet, was Jesus uns da gelehrt hat, so beginnt, unser Vater. Dass wir wissen dürfen, dass du unser Vater bist. Und dass damit ganz viel schon geklärt ist. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir zwischen diesem Vertrauen und zwischen dieser Geborgenheit und dieser Vertrautheit und der Ehrfurcht und dem Gehorsam so für uns einfach einen guten Weg finden. Und dass das kein Widerspruch für uns ist, sondern dass es miteinander geht. Möchte ich bitten für all diejenigen, die sich noch schwer tun, dir zu vertrauen, dass du ihnen dieses Vertrauen ins Herz schenkst. Ich bitte dich, Herr, dass jeder von uns es wirklich wagt, sein Leben dir anzuvertrauen, weil das eigentlich kein Wagnis ist, weil wir wissen, Herr, dass du gute Pläne für uns hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du jedem von uns einfach auch diese Entscheidung ins Herz schenkst, Herr, dass wir die Kontrolle über unser eigenes Leben abgeben und dass wir sagen, Herr, du sollst bestimmen und dass wir wissen, dass du ein guter Vater bist. Und ich danke dir, Herr, dass unsere Beziehung zu dir von Liebe geprägt ist, von beiden Seiten. Danke, Herr, dass du uns liebst und dass deine Liebe so viel größer ist als all das, was wir uns vorstellen können. Und Herr, wir möchten dich auch lieben. Wir möchten uns ja auf diese Beziehung mit dir einlassen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dich so zu sehen, wie du bist. Uns nicht selber Vorstellungen von dir zu machen, sondern uns wirklich auf dich einzulassen. Und ich danke dir, Herr, dass du ein sehr geduldiger Mensch, Gott bist, Entschuldigung, dass du ein geduldiger Gott bist, Herr, dass du auf uns wartest, dass du um uns wirbst, dass du anklopfst. Und Herr, ich möchte dir immer wieder neu meine Tür aufmachen. Ich möchte dir Raum geben. Ich möchte dir erlauben, in meinem Leben zu wirken, so wie du es möchtest, weil ich weiß, dass du gute Pläne hast, dass du mein guter Vater bist. Amen.